Guten Abend. Ich hoffe, ihr habt alle gut hergefunden, auf den Weg gemacht. Lasst uns wieder gemeinsam beten, uns dem Herrn anbefehlen, um seinen Segen bitten und dann von den Ferien noch eine Bibelstunde gemeinsam haben. Ich lade euch dazu ein, steht vielleicht noch mal kurz auf, auch wenn ihr gerade reingekommen seid. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Vater im Himmel, wir preisen dich, ich preise dich vom ganzen Herzen, Herr, dass du dich uns offenbart hast. Herr, dass du, bevor du Dinge getan hast und Dinge tust, dass du es vorher durch deine Propheten verkündigt hast. Es gibt niemanden, der in dieser Weise sein Handeln erklärt und sein Handeln vorher verheißt und prophezeit. Und es gibt nichts, was in dieser Weise auch in Erfüllung geschieht. Herr, damit die Welt, damit wir erkennen, dass du wahrhaftig bist und dass dein Wort und dein Ratschluss wahr sind und dass es vor allem von dir kommt. Ich preise dich über das Erlösungswerk in Jesus Christus. Ich preise dich über die Herrlichkeit des neuen Bundes. Ich preise dich über die Herrlichkeit der Hoffnung, die wir in dir haben, unseres Erbteils. Und all das hast du vorher verkündigt. All das hast du vorher durch deine Propheten offenbart. Und ich bitte dich, Herr, ich bitte dich, dass du uns diese Wahrheit immer wieder aufs Neue groß machst. Herr, dass nicht ein Vorhang vor unseren Augen hängt, dass wir diese Herrlichkeit nicht sehen. Lass uns diese Herrlichkeit sehen. Auch heute Abend, ich bitte dich, Herr, bewahre mich ganz nah bei dir. Herr, dass ich ein Zeuge deines Evangeliums sein kann, nicht ein Anwalt. So bitte ich dich, Herr, in dieser Gesinnung, lass es durch die Schwachheit und durch die Fehlbarkeit und die Begrenztheit, lass etwas durchscheinen, Herr, das unseren Glauben, unser Herzen erfreut und stärkt. Darum bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Liebe Geschwister, ich habe ein leicht schlechtes Gewissen, dass ich so weit vom Petrusbrief abgerückt bin, dass so habe ich das Anliegen heute, diesen Exkurs des Erbteils oder der Vorbereitung für das Verständnis im Petrus und Erbteils mehr oder weniger abzuschließen, soweit es mir gelingen wird. Und so, dass wir nach den Sommerferien wieder zum Petrusbrief zurückkehren und uns da wieder intensiver dem Petrusbrief zu widmen. Habe ich Sommerferien gesagt? Oh, merkt ihr, wie weit ich schon bin? Nein, nicht Sommerferien, Osterferien, ja, nach den Osterferien. Wir haben zwei Wochen, wobei die erste Woche, wir haben ja Freitag Gottesdienst, wir haben Sonntag Gottesdienst, also wir werden diese Zeit intensiv begehen. So, ich, wie gesagt, eigentlich habe ich heute vor, die Zügel anzuziehen und wie ein ICE-Zug das nochmal durchzugehen. Ich hoffe, dass Gott Gelingen schenkt, Um gedanklich euch wieder abzuholen vom Alltag und von all dem, was euch beschäftigt und auf das wieder dahin zu bringen. Wir reden von diesem Erbteil, das Petrus dazu bringt, diesen herrlichen Hymnus und diesen Lobpreis auszusprechen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater. Und dann beginnt er von diesem Erbteil zu sprechen. Wie gesagt, wir gucken uns das auch nochmal bei Petrus genauer an. Und wir, wie gesagt, so ein bisschen den Rahmen versucht dafür zu schaffen und hoffentlich vom Hebräerbrief gelehrt haben, dass dieses Erbe ein himmlisches Erbe ist und dass wir mit Abraham, Isaac und Jakob dieses Erbe empfangen werden, dass sie nicht ohne uns vollendet sind, weil wir gemeinsam dieses herrliche Erbteil empfangen werden. Das Land und die Stadt und das Haus, das Abraham erwartete, deren Grundlagen und Bauer Gott selbst ist. Und das ist die Hoffnung, die teilen wir und die haben wir gemeinsam. Die Frage, die ich versuche mit euch zu klären und mit dieser Frage, aber auch in aller Demut will ich das sagen, geübte Sinne beim Lesen der Propheten zu bekommen und euch auch damit hineinzunehmen. Was ist aber mit all der Fülle an Verheißungen, wo es eben darum geht, dass das Volk Israel eben das Land wieder erben wird? So. Gerade eben in den Propheten ist sehr viel davon die Rede, dass er sein Volk sammeln wird, dass er es zurückbringen wird, dass er es ins Land bringen wird. Ich habe ihm vorgenommen, heute weniger apologetisch vorzugehen, weniger wie ein Anwalt vorzugehen und weniger zu sagen, was es nicht bedeutet. Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen dahin tendiere, sondern mehr dahin zu kommen, zu sagen, was nach meinem besten Wissen und Gewissen, was glaube ich, was verstehe ich. Und so möchte ich mit euch wieder in Jeremia gehen und ich hoffe, in eine Zügigkeit durch die Kapitel durchgehen und dabei euch nicht verlieren und mit der Hoffnung eben dann nochmal in Hesekiel das Gleiche in einem anderen Prophet wieder zu entdecken. Und dann das Ganze abzuschließen mit einem ganz köstlichen und besonderen Versen aus dem 2. Korintherbrief. Ich hoffe, dass das für euch genauso was Besonderes wird und ein Schlüssel, und wie es für mich geworden ist. Ja? Da will ich euch hinführen. Ich werde mich bemühen, wieder nicht zu überziehen, von daher lege ich los. Jeremia, Kapitel 23 waren wir letztes Mal stehen geblieben, richtig? So, ich habe noch ein paar Minuten letztes Mal die Zeit mir genommen. Jeremia 23, verheißt Gott eine Rückführung, eine Sammlung seines Volkes. In diesem ganzen Zusammenhang verwirft er die Führer Israels, die Hirten Israels, weil sie es nicht in der Lage oder weil sie nicht in der Lage sind, das Volk zurückzubringen. Gott verwirft es und verheißt, dass er sein Volk durch einen Nachkommen Davids zurückbringen wird. Er wird dieser Hirte sein und dieser Hirte wird wiederum Hirten einsetzen. Das ist das, was wir letztes Mal uns gemeinsam angeschaut haben. Und da kommt immer wieder diese Formulierung, siehe Tage kommen. Das ist für mich ein Schlüssel, eine Schlüsselformulierung, die von diesen Tagen sprechen, von denen dann die Apostel im Neuen Testament sich darauf berufen haben und sagen, das sind diese Tage jetzt, von denen die Apostel geredet haben. Also Jeremia, wenn er redet von diesen kommenden Tagen und er sagt, ein König wird kommen, ein Nachkomme Davids wird kommen und er wird sein Volk sammeln, er wird den Rest des Volkes sammeln und seine Schafe wird er sammeln, er wird der Hirte sein und in diesem Zusammenhang eben dieses Sammeln und er wird sie ins Land bringen und sie werden in Frieden und in Sicherheit wohnen. Das ist Kapitel 23, einfach, dass wir diese paar Gedanken nochmal festhalten. Hirte, Schafe, König, Nachkomme Davids, Sammlung, Sicherheit, Frieden. Das sind die Begriffe, die da vorkommen und die müssen wir etwas im Hinterkopf behalten. Dann geht man mit mir in Kapitel 25. Im Kapitel 25 spricht Jeremia unter anderem, was die Grundlage für die Rückführung ist und für die Sammlung ist. In Vers 5, das ist die Buße. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von den Bosheiten eurer Taten, dann sollt ihr in das Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine herrliche Verheißung. Er sagt, kehrt um, also tut Buße, dann kann ich euch in das Land wieder zurückbringen. Und dann werden sie wohnen in diesem Land von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Verheißung. Das heißt, die Grundlage für die Rückführung ist und das Handeln Gottes ist die Buße. Ich will euch einfach auf diese ein paar Verse immer wieder, es zieht sich durch die Briefe durch, wie gesagt, ich muss einfach auf euch damit genügen lassen, euch ein paar Puzzleteile zu geben. Wenn ihr mit mir ins Kapitel 29 geht, wird das Gleiche wiederum betont und das Gleiche gelehrt und ein Beispiel von der Rückführung Israels aus Babel wieder zurück in sein Land. Das ist übrigens das Kapitel 29, das Daniel gelesen hat und merkte, die 70 Jahre sind rum. Und dann eben die Buße tat und dann die Koffer gepackt wurden. Kapitel 29 ab Vers 10 heißt es, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch das Wort euch an diesen Ort zurückzubringen. Also wenn die 70 Jahre voll sind, dann könnt ihr zurück. Daniel hat das gelesen und merkt, die 70 Jahre sind rum. Schaut mal, was war die Grundlage, dass Gott sie versprochen hat, nach 70 Jahren zurückzubringen. Vers 12. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Was nichts anderes als eine Umschreibung von Buße ist. Wenn ihr nach mir fragt, wenn ihr mich sucht, wenn ihr euch zu mir wendet, und schaut mal, dann die Folge, dann werde ich euch sammeln, dann werde ich euch zurückbringen. Vers 14. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr, und ich werde euch an den Ort zurückbringen, an den ich euch gefangen weggeführt habe. So, wenn ihr Buße tut, wenn ihr euch zu mir wendet, dann werde ich mich euch annehmen und dann werde ich euch zurückbringen. An den Ort, an den ich euch weggeführt habe. Wer hat Gott? Das sind so falsche Versprecher, gell? Wer hat Israel weggeführt? In erster Linie nicht Babylon, nicht Nebukadnezar. Es ist Gott. Es ist Gottes Gerichtshandeln an seinem Volk. Und Gott sagt, wenn ihr habt gegen mich gesündigt, gegen mich rebelliert, ich habe euch weggeführt. Wenn ihr zu mir umkehrt, dann bringe ich euch wieder zurück. Das ist ein geistliches Prinzip. Ein geistliches Prinzip. So, an Babel, und diese Rückführung geschah wirklich. Wie gesagt, Daniel Kapitel 9 können wir es nachlesen. Dann Esra, Nehemia, die Propheten Hagai, Zacharia. All das gebildet diesen Hintergrund, den Kontext, dass Gott zu seinem Wort steht und sein Volk zurückgeführt hat. So. Einfach eben vom Gedanken, das Thema ist, Gott, ich werde mein Volk zurückbringen. Auf Grundlage der Buße, auf der Grundlage der Umkehr werde ich mein Volk zurückbringen, werde ich mein Volk sammeln. Jetzt kommen wir zum Kapitel 30. Ist das okay, das Tempo? Ich gebe euch so einfach ein paar Brocken, damit ihr diesen Kontext, den geliebten und wichtigen und so wichtigen Kontext, dass ihr einfach merkt, das sind nicht einfach nur ein, zwei Verse in den Propheten, die wir dann aufgreifen, die auch herrlich sind, sondern die sind eingebettet in eine ganze Entfaltung dieses Themas. Und es ist gut, wenn wir da diesen Gedanken etwas folgen. Kapitel 30, schaut euch Vers 1 und 2 an. Das ist sehr, sehr wichtig. Was jetzt kommt, ist eine Entfaltung, Kapitel 30, Kapitel 31, 32, 33, die eine Sammlung, eine Entfaltung von etwas, was die Sammlung aus Babylon zurück nach Israel weit übersteigt. Was jetzt Gott prophezeit durch Jeremia, ist, er wird eine weit größere Sammlung veranstalten. Es wird eine weit größere Umkehr geben. Es wird eine größere Buße geben. Also der Prophet schaut auf ferne Tage und nicht auf die Tage der Rückführung aus Israel, aus Babylon, sondern er schaut auf kommende Tage. Schaut mal Kapitel 30, Vers 1 und 2. Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah. So spricht der Herr, der Gott Israel, schreibe die Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Es ist so wichtig, schreib's auf. Schreibe die Worte in ein Buch, und Jeremia schreibt dieses Buch. Diese Formulierung, ich werde auf die nochmal gleich zurückkommen, die ist wichtig. Also jetzt beginnt hier etwas, was groß ist. Also schreib diese Worte auf. Vers 3. Warum? Denn siehe, Tage kommen. Wiederum diese Formulierung, siehe, Tage kommen, bestimmte Tage werden kommen. Und was sind diese bestimmten Tage, die der Jeremia jetzt aufschreiben soll? Spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israels und Judas, spricht der Herr, und ich bringe sie in das Land zurück. Also, Jeremia schreibt auf, von fernen Tagen, da werde ich mein Volk wieder sammeln. Was ist das Kennzeichen dieser Sammlung? Was ist die Grundlage, beziehungsweise was wird das auslösen? Schaut mal Vers 8. Denn an jenem Tag, also an diesem Tag der Rückführung, an diesem Tag der Sammlung, wie kann das sein? Wie kommt es dazu, dass sie herauskommen können, dass sie gesammelt werden können? Schaut mal Vers 8. Denn an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr der Herrscharen, da zerbreche ich sein Joch von deinem Hals und zerreiße ich deine Stricke. Und Fremde sollen ihn nicht mehr Dienst machen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke. Ich gebe meinen Glauben wieder. Gott wird nicht David wieder von den Toten auferstehen lassen. Nee, das wird er nicht tun. Sondern dieser David ist kein anderer als unser Herr Jesus Christus. Das ist der Spross der Nachkomme Davids. Das ist der wahre König. Also wann wird Gott das Volk sammeln? Wenn dieser König da ist. Und was ist die Grundlage dafür? Wie kommt das, dass sie dann aus der Knechtschaft rauskommen? Er spricht, er wird ihnen etwas wegnehmen, er wird etwas zerbrechen. Und was wird er zerbrechen? ein Joch. Und dann kam der König, gell? Und was hat er gesagt? Kommt her, mühseligen Beladenen, und nehmt auf euch mein Joch. Er nimmt ihnen ein Joch weg und legt ihnen ein anderes auf. Und was war das für ein Joch? Das Gesetz. Das war der erste Bund, den sie nicht halten können. Unter diesem Joch wurden sie verkauft unter die Sünde und waren Sklaven der Sünde und waren Sklaven des Teufels und mussten Dinge tun, die sie gar nicht wollten, so wie in Ägypten oder wie in Babel. Und er wird sie befreien. Er wird ihnen dieses Joch wegnehmen. Dann werden sie wem dienen? Gott. Und dem König Jesus Christus. Welche Auswirkungen wird das haben? Wenn der König kommt, oder die Rückführung ist verbunden mit dem Brechen des Jochs, mit dem Ablegen des Jochs. Und die Folge daraus, schaut mal Vers 18. Was ist die Folge? Also wir sind Kapitel 30, Vers 18. So spricht der Herr, siehe, ich will das Geschick der Zelte Jakobs wenden und über seine Wohnungen will ich mich erbarmen und die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder oder wird gebaut. Das wieder, es steht in Klammern, was eben nicht im Hebräischen steht, aber vom Gedankengang, was natürlich uns sehr schnell verleitet, wenn die Stadt wiedergebaut ist, dann ist das halt die Stadt. Aber nur vom Gedankengang. Rückführung, Sammlung, Joch muss zerbrochen werden. Das hat wieder was mit dem König, Nachkommen Davids zu tun. Und die Folge ist, eine Stadt wird gebaut. Eine Stadt wird gebaut. Vers 20. Und seine Söhne werden sein wie früher. Und seine Gemeinde wird von mir feststehen. Ich liebe diesen Satz. Ja. Und seine Gemeinde wird feststehen. Mit dieser Stadt ist die Verknüpfung des Volkes gemeint, des Volkes Gottes gemeint. Interessant, auch im Alten Testament wird das Volk Gottes wie bezeichnet? Als Gemeinde. Und dann in diesen Tagen, Jeremia schaut Tage voraus, dann wird das Haus gebaut werden und die Gemeinde wird feststehen. Vers 21. Und sein Mächtiger wird wieder aus ihm selbst sein und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen. Und ich will ihm Zutritt gewähren und er wird mir nahen. Wer ist das? Wer ist dieser Mächtige? Und wer ist der Herrscher, der Gott nahnt, der zu ihm Zutritt hat? Es gibt nur einen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und jetzt Vers 22. Liebe Geschwister, jetzt kommt der Satz oder der Vers, von dem ich vor einigen Bibelstunden, ich glaube zwei Bibelstunden, euch gebeten habe, ihn zu merken. Ich hoffe, dass das gehalten hat. Zumindest wenn wir lesen, vielleicht werdet ihr ihn merken, von welchem Satz ich permanent sage. Bitte merkt euch ihn, bitte merkt euch. Schaut mal Vers 22. Was wird passieren? Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Erinnert ihr euch wieder an den Satz? Ich hoffe. Der wird jetzt sehr, sehr wichtig sein. Oder der ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn das geschieht in diesen Tagen, wird etwas sein. Das heißt, die Rückführung hat was mit dem König David zu tun. Es hat was mit dem Joch beiseite legen zu tun. Es hat was mit dem Bau der Stadt zu tun. Und mit dieser Formulierung, die taucht jetzt permanent auf in diesem Zusammenhang. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Sehr, sehr wichtig, diese Formulierung. Was sie bedeutet, das ist das Ziel von der heutigen Bibelstunde, wenn ich dann im 2. Korintherbrief Kapitel 6 ankomme. Ich hoffe, dass euch das so herrlich wird, wie gesagt, wie mir. Also, und jetzt Vers 24 am Ende. Der letzte Satz. Am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Bis dahin, wenn man so liest, selbst, ich sage so, im guten Glauben, im guten Verständnis, ist man immer noch dabei zu sagen, okay, Gott wird sein Volk wieder sammeln, Israel wird zurückkehren, Gott steht zu seinen Verheißungen, David wird wieder kommen, all das. Und man hat dieses Verständnis und dann sagt Gott, interessant, wann wird man das verstehen, was er da sagt? Sofort? Gleich? Er sagt, am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Das heißt, das, was ich euch gerade sage, ist jetzt noch nicht verständlich. Es wird erst verständlich werden. Wann? Wann haben die Ende der Tage angefangen? Oder haben sie noch nicht angefangen? Das Zeugnis des Neuen Testaments sagt, dass mit dem Kommen Jesu Christi die letzten Tage begonnen haben. Beim ersten Kommen Jesu haben die letzten Tage angefangen. Beim zweiten Kommen Jesu ist der letzte Tag. Was sagt Jeremia? Oder was sagt Gott durch Jeremia? Wann werden wir dieses Geheimnis, wann werden wir dieses verstehen? Was bedeutet das, dass Gott sein Volk sammeln wird? Was bedeutet das, dass sein Joch wegnehmen wird? Was bedeutet das, dass er ihr Gott sein wird und sie sein Volk sein werden? Weil bis dahin ist es unmöglich. Das ist Sünde und Rebellion und all das ist da. Er sagt, am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Und jetzt kommen wir, das ist Kapitel 30, Vers 24, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kapitel 31, dem berühmten Kapitel. Ich wollte bewusst mit euch diesen Weg gehen, um euch zu zeigen, es gibt viele Hinweise, die uns vorbereiten auf das, was jetzt Kapitel 31 kommt. Kapitel 31 ist die Verheißung des neuen Bundes, das ist uns bekannt, richtig? Aber lasst uns mal, bevor wir zu Vers 31 kommen, das heißt, da gibt es noch 30 Verse vorher, einfach kurz mal einen Überblick bekommen, was steht da eigentlich da? Jetzt schaut mal Kapitel 31, Vers 1, was steht da? Ist okay, wenn ich dieses Tempo habe, ja? Wahrscheinlich ist das mein Fehler, weil ich denke immer, ich muss das viel langsamer machen, dabei denke ich, oh Mann, ey, mach's doch schneller. Kapitel 31, Vers 1. In jener Zeit, in welcher Zeit? Was würdet ihr sagen? In der Zeit, am der Ende der Tage. Also Vers 24 endet, am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Und dann Vers 31, Kapitel 31, Vers 1. In jener Zeit, also in dieser Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Sippen Israels sein und sie werden mein Volk sein. Schaut mal, das ist eine andere Formulierung, im Prinzip sagt das Gleiche. Sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein. Und in welcher Zeit? In jener Zeit, am Ende der Tage wird das sein. Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Und jetzt, wie kann es sein? Wie kann dieses Volk, das rebellische, sündige Volk, Gottes Volk sein? Und wie kann Gott ihr Gott sein und bei ihnen wohnen, bei ihnen sein? Wie geht das? Es gibt nur eine Möglichkeit. Schaut mal. Gnade muss her. Vers 2, so spricht der Herr, das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden. Gnade gefunden wo? In der Wüste, in der Erprobung, in der Läuterung, in der Prüfung haben sie Gnade gefunden. Als Israel wanderte, um zu seiner Ruhe zu kommen. Also das Volk, wann wird Gott ihr Gott sein und, Gott, und das Volk wird sein Gott sein? Wenn sie Gnade finden, wenn sie zur Ruhe kommen, auf welcher Grundlage? Schaut mal weiter, Vers 3. Der Herr ist ihm fern erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Herrlich, oder? Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Also die Grundlage dafür, dass Gott ihr Gott ist und sie sein Volk sein können, braucht es Gnade. Dann kommen sie in die Ruhe. Das Ganze tut Gott aus Liebe zu ihnen und aus seiner Güte heraus. Und Vers 4, was ist die Folge? Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut sein. Und jetzt schaut mal den Ausdruck. Jungfrau Israel. In diesen Tagen werde ich mein Volk wieder sammeln. Und dann, ich werde etwas tun aus Gnade. Ich werde sie in meine Ruhe bringen und ich werde die Jungfrau Israel wieder bauen. Kann man eine Jungfrau bauen? Nee, Jungfrau kann man nur zeugen. Da wird die Stadt Israel mit Jerusalem, mit dem Volk Israel verknüpft und jetzt auf einmal wird sie wie bezeichnet? Als eine? Ja, warum Jungfrau? Weil sie rein ist. Weil sie rein ist. Das ist nicht mehr die hurerische Frau, mit der Gott einen Scheidebrief geschrieben hat. Die fremdgegangen ist. Sie ist rein. Wie geht das? Wie kann sie eine Jungfrau werden? Die Hure Israel. Wieso wird sie auf einmal wieder zu einer Jungfrau Israel? Das hat was mit der ewigen Liebe Gottes zu tun. Das hat was mit der ewigen Gnade Gottes zu tun. Das hat was mit seiner Ruhe zu tun und mit dem, was er Neues machen wird. Denn, okay, ich halte mich noch kurz zurück. Ich sage es gleich. Einfach den Gedanken weitergehen. Wenn das passiert, also wenn die Jungfrau oder dass Israel als Jungfrau wieder angenommen wird, eine Jungfrau ist eine Verlobte. Wisst ihr, dass Paulus von der Gemeinde spricht, als eine, dass sie eine Jungfrau ist, die er mit Christus verlobt hat? Also ist das, interessanterweise kommt Stadt, Sammlung Israels, König und dann kommt die ganze Thematik von der Braut auf einmal mit hinein. Gell? Ich will damit sagen, das Bild wächst. All diese Begriffe sprechen über das Gleiche. Mit verschiedenen Begriffen wird das Gleiche beschrieben. Und dann Vers 6, vielleicht Vers 5 nehmen wir mit. Du wirst wieder Weinberge pflanzen auf den Bergen Samarias. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen. Denn es wird einen Tag geben, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen. Macht euch auf und lasst uns nach Zion hinaufziehen zum Herrn, unserem Gott. Es gibt einen Tag, dann werden die Wächter aufrufen und sagen, zieht hinauf nach Zion. Darum habe ich mit euch den Hebräerbrief vorher gelesen. Und was sagt der Hebräerbriefschreiber? Wohin sind wir hingezogen? Nach Zion. Nicht zum Berg, der Kapitel 12, sondern wir sind gekommen zum Berg Zion, dem himmlischen Jerusalem, dem Stadt, der Stadt des ewigen Gottes. Also, lasst uns dahin ziehen. Wir gehen weiter, Vers 7. Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen. Wer ist das Haupt der Nationen? Christus. Verkündigt, Lob singt und spricht. Gerettet hat der Herr sein Volk. Und wer sind sein Volk? Der Rest Israels. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie auf den äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende, sie alle zusammen als eine große Volksversammlung kehren sie hierher zurück. Also, dieser Haupt der Nationen, dieser König, er sammelt sie, aus allen Nationen sammelt sie. Und wen sammelt er? Den Rest Israels. Den Rest Israels sammelt sie. Und wer sind sie? Wie werden sie charakterisiert? Was sind die Rest Israels? Wer gehört zu diesem Rest? Es sind Blinde und Lahme, Schwache, Bedürftige. Als Jesus kam, für wen kam er denn? Und als Johannes sagte, oh, bist du's, was hat er gesagt? Seht zu, schaut genau hin. Blinde sehen, Lahme gehen. Die gute Botschaft wird verkündigt und glückselig ist der, der sich nicht daran stößt. Also wiederum, die ganze Thematik ist immer noch das Gleiche. Es geht um die Sammlung. Es geht um die Grundlage der Sammlung, die ist Gnade und Güte. Wer wird gesammelt? Der Rest Israels wird gesammelt. Wer ist der Rest Israels? Die Jungfrau Israel. Die Braut ist das. Und jetzt schaut mal, auf welcher Grundlage Vers 9. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie her. Was bedeutet das? Buße. Auf welcher Grundlage sammelt er sie? Buße. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auf diese Art und Weise sammelt er sein Volk. Es geht hier um die Sammlung aus allen Ländern. Aus Norden wird er sie sammeln, heißt es. Aus dem Land sammle ich sie. Aus dem äußersten Ende der Erde. Wie? Sie kommen und unter welcher Haltung? Der Buße. Merkt ihr, dass das Thema sich immer wieder wiederholt? Die Sammlung geschieht unter Buße. Gott sammelt sein Volk. Er sammelt seine Frau, seine Braut. Und dann Vers 9 lese ich weiter. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Schaut mal, er bringt sie wieder zurück. Auf was für einem Weg? Auf einem neuen Weg. Und dieser Weg ist ein gerader Weg. Kein krummer Weg. Kein unmöglicher Weg, kein nicht begehbarer Weg. Ein Weg, den sie begehen können. Dieser Weg ist Buße. Dieser Weg, der neue Weg, ist der neue Bund. Ich werde es euch gleich zeigen. Das ist der Weg, den Jesus darbringt und sagt, kommt her und trinkt von mir. Von den Wasserquellen. Lebendigen Wasser. Das hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Hat was mit Reinigung zu tun. All das steckt hier drin. Noch nicht klar, weil Jesus, weil Jeremia sagt, am Ende der Tage werdet ihr es verstehen, was hier steht. Wir kommen ja vom Ende der Tage her. Daher haben wir das Vorrecht, diese Dinge zu verstehen. Und das, die Thematik ist, geht weiter. Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und es wird und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Seht ihr das? Sammlung, wer wird das tun? Der Hirte. Der Hirte wird sammeln. Auf welche Grundlage? Denn der Herr hat Jakob losgekauft, erlöst, Vers 11, und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Der Herr hat Jakob erlöst. Aus wessen Hand? Aus der Hand dessen, der stärker war als er, als wer? Wer war stärker als wer? Er hat Israel, Jakob, das Volk, die Braut, die Jungfrau erlöst aus der Hand von einem, der stärker war als Israel. Und wer war stärker als Israel? Der Teufel. Aber der Herr hat auch ihn erlöst. Stärker war. Und darum sagt Johannes was? Der in uns ist stärker als der, der in der Welt ist. Der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er hat ihn überwunden. Wie? Durch das Blut. Und hat uns erlöst. Er hat uns losgekauft durch sein Blut. Diese Tage verkündigt. Jetzt würde denken, Willi, du magst sein, aber du legst da eine Menge hinein, gell? Ich bin mir sicher, dass einige Theologen und Professoren mir diesen Fehler zusprechen würden, dass ich eine ganz schöne Menge da hineinlege, weil ich so eine starke Jesusbrille aufhabe. Ich habe schon in diesen Tagen gesagt, diesen Fehler lasse ich mir gerne auf meinen Grabstein schreiben. Also das ist, dafür schäme ich mich nicht. Aber ich möchte euch kurz zeigen, dass nicht nur ich diesen Abschnitt und diese Verse so lese von Christus her, dass die Aposteln das genauso getan haben. Ich will euch nur einen Beweis euch hier geben und der müsste eigentlich reichen. Aber ich weiß nicht, ob er reicht, aber müsste reichen. Schaut mal Vers 15. Ein interessanter und ein merkwürdiger Vers zugleich. Und trotzdem ein Schlüsselvers. Schaut mal Vers 15. So spricht der Herr. In Rama hörte man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen und ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Mittendrin spricht der Prophet von Rahel und spricht von ihren Weinen und spricht von Kindern, die sie nicht mehr da sind. Jetzt geht man mit Matthäus Kapitel 2. Also eine Hand bleibt da, Matthäus Kapitel 2. Bevor ich das euch vorlese, frage ich, von welcher Zeit spricht hier Jeremia? Wann und worauf läuft das Ganze hin? Schaut mal, was Matthäus, voll des Geistes, inspiriert, das ist Gottes Wort, schaut mal, was er sagt. Kapitel 2, Vers, ich lese ab Vers 16, Kapitel 2, Matthäus Evangelium, ab Vers 16. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht. Eine Stimme ist in Rama gehört worden. Weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder. Und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. was zitiert Matthäus? Jeremia 31. Andersrum, von was spricht Jeremia 31? Von welchen Tagen? Matthäus, der Apostel, sagt, wisst ihr, von was wir hier reden? Von welcher Zeit? Von der Geburt des Sprosses Davids. Und wann wird das sein? Das ist ein Schlüssel, das ist sozusagen eine Verlinkung. Wann geht das Ganze los? Wenn Rahel weinen wird. Wenn die Kinder nicht mehr da sind. Und als die Kinder nicht mehr da waren und alle weinten, wisst ihr, was dann begann? Die letzten Tage. Matthäus deutet diesen Abschnitt und das gibt den Kontext für diesen ganzen. Matthäus erfindet nicht einen neuen Kontext und sagt, da könnte man auch Christus finden, sondern Matthäus sagt, wisst ihr, so muss man es verstehen. Der ganze Abschnitt, Kapitel 31, nicht nur 31, ich habe euch ein paar Kapitel mit hineingenommen, redet von dem Hirten, von dem Spross Davids, von dem, der kommen wird, von dem, der sein Volk sammeln wird. Er redet von der Jungfrau, die gebaut werden wird. Er redet von der Gnade, er redet von Erlösung, er redet von der Ruhe, er redet von der Liebe Gottes. Er redet vom Evangelium. Und wann wird das sein? Ein Kennzeichen ist, wenn Rahel weinen wird. Und Matthäus sagt, das war. Es war schon. Das heißt, dass diese Kapitel Jeremia 31, das hat sie ja schon angefangen zu erfüllen, oder? Mit der Geburt Jesu hat sich das angefangen zu erfüllen. Wir gehen weiter und es wird noch deutlicher. Vers 16. So spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. So, genug geweint. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine Sammlung. Zurückkehren. Wiederum, die ganze Thematik ist, sie werden zurückkehren. In das Gebiet zurückkehren, das Gott ihnen versprochen hat, den Vätern versprochen. Abraham, Isaac und Jakobs, das ihnen versprochen hat. Vers 18. Wiederum, auf welchem Weg? Es dreht sich immer, die Gedanken immer die gleichen. Deutlich habe ich Ephraim wehklagen hören. Du hast mich gezüchtigt und ich wurde gezüchtigt. Wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kalb. Lass mich umkehren, dass ich umkehre. Was ist das? Buße. Lass mich umkehren, damit ich umkehre. Wir können anders sagen. Schenk Buße, damit ich Buße tun kann. Schenke eine Haltung, ein Herz, dass ich Buße tun kann. Schenke Einsicht, dass ich umkehren kann. Damit du mich zurückbringen kannst. Vers 21. Ich springe etwas, Hesekiel ist wahrscheinlich doch nicht möglich. Vers 21. Richte dir Wegweiser auf, setze dir Wegzeichen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Das heißt, denke nach, wie war es bis jetzt? Denke zurück. Wie war bis jetzt dein Weg? Was hat es gebracht? Was war die Frucht davon? Das ist eine andere Umschreibung. Denk darüber nach und du buße. Und dann schaut mal, was dann heißt. Das ist herrlich. Kehre um, Jungfrau Israel. Ist immer noch die Rede von der Jungfrau. Kehre um, Jungfrau Israel. Kehre um in diese deine Städte. Komm zurück. Kehr zurück zu deiner Stadt, Jungfrau Israel. Und jetzt schaut mal, wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Komm zurück, du Buße, komm zurück zu mir, Jungfrau. Komm zurück, meine Braut. Weißt du was? Der Herr hat etwas Neues geschaffen. Wo hat es geschaffen? Auf der Erde. Und jetzt ist, was hat er auf der Erde geschaffen? Es ist eine merkwürdige Formulierung für etwas, was ihr alle kennt. Die Frau wird den Mann umgeben. Das hat er gemacht. Was hat er Neues gemacht? Die Frau wird ihren Mann umgeben. Welche Frau, welchen Mann? Die Jungfrau kriegt ihren Bräutigam zurück. Ja, aber wie geht das? Der Bräutigam schließt mit diesem Mann, mit dieser Frau, einen neuen Bund. Das hat er Neues auf der Erde gemacht. Er hat für diese Frau einen neuen Bund geschaffen, dass sie wieder eins sein können, dass sie wieder eine Beziehung, eine Ehe führen können. Den alten Bund haben sie gebrochen. Er hat einen Scheidebrief geschrieben. Ich habe etwas Neues gemacht, Jungfrau Israel. Ich habe dir einen neuen Bund geschaffen. Kehre um zu mir. Kehre um zu diesem neuen Bund. Was ist dieser Bund? Was sind die Kennzeichen dieses Bundes? Was sind die Merkmale dieses Bundes? Dass die Rückführung möglich ist, dass die Sammlung der Jungfrau möglich ist. Was ist das? Vers 31. Und jetzt kommen wir zu diesem berühmten, meinen Lieblingsabschnitt im Alten Testament. Jeremia 31, Vers 31 und folgende. Das, jetzt wird dieser neue Bund, der neue Ehebund mit der Jungfrau beschrieben. Und ihr kennt ihn gut, gell? Ich lese ihn nur kurz zur Erinnerung. Und ich hoffe, aus dieser Perspektive wird auch diese altbekannte Verse wieder herrlich und schön. Siehe, Tage kommen. Immer wieder, wann wird das sein? Es, diese Tage kommen, sagt Jeremia. In diesen Tagen, wenn ihr es verstehen werdet, diese Tage kommen. Das sind die Tage des Messias. Spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Ah, das hat er Neues auf der Erde geschaffen, einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihnen, mit ihren Vätern geschlossen habe. An dem Tag, als ich bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Das heißt, das Neue auf der Erde ist ein neuer Bund. Aber dieser neue Bund ist nicht wie der alte Bund. Gott sei Dank nicht, oder? Denn dieser alte Bund vermochte es nicht. Vermochte nicht. Aber das Neue wird das möglich machen. Ich will nicht auf alle herrlichen Details da eingehen, einfach euch nur diesen Gedankengang deutlich machen. Vers 33. Sondern das ist der neue, der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mir mein Volk sein. Ah, wieder diese Formulierung. Diese Formulierung ist so wichtig. Warum? Weil das ist, wie kann es sein, dass Gott bei uns wohnt und wir sein Volk sind? Es gibt nur eine Möglichkeit. Gott sagt, ein neuer Bund, denn unter dem alten Bund können wir nicht miteinander. Ihr brecht es permanent, ihr sündigt permanent. Da kann ich nicht euer Gott, ich werde euch vernichten. Es muss einen neuen Bund geben, damit ich bei euch wohnen kann und ihr bei mir sein könnt. Das ist dieser herrliche neuen Bund, den Gott in jenen Tagen schließen wird. Denn ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Da wird er es tun. Was ist das Kennzeichen dieses neuen Bundes? Schaut mal. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Erstens. Zweitens. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von den Kleinsten bis zu den Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Das bedeutet nicht, es braucht keinen Lehrer mehr, der dann irgendwas predigt und lehrt. Das bedeutet nicht, nein, andersrum. Nein, was das bedeutet, so, was bedeutet es? Was bedeutet das? Das Kennzeichen des neuen Bundes ist die Fähigkeit oder ein neues Herz, ein gereinigtes Herz, ein geheiligtes Herz. Die Fähigkeit, durch dieses geheiligte und gereinigte Herz, die Fähigkeit, Gott zu erkennen. Und das hat nichts mit deinem Alter zu tun, das hat nichts mit deiner Intelligenz zu tun, das hat nichts mit deiner Stellung zu tun, das hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Wie kann das möglich sein? Auf der Grundlage der Sündenvergebung. Auf der Grundlage der Sündenvergebung. Wird der Geist Gottes Wohnung nehmen. Und er wird uns leiten. Und er wird uns führen. Und er wird uns sich offenbaren. Und er sagt, mein Geist wird kommen. Und er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird, das was ich ihm gebe, wird er euch geben. Und er wird euch mich groß machen. Die Grundlage dafür ist Sündenvergebung. Wird das erst noch stattfinden? hat schon stattgefunden. Jetzt nur eine Verlinkung, ein zweiter Beleg. Ich schlage jetzt nicht auf, das könnt ihr zu Hause machen. Wisst ihr, wer diese Verse zitiert? Als er über die Erlösung, über das Blut, über die Vergebung der Sünden, das vollkommene Opfer spricht? Hebräerbriefschreiber. In Kapitel 8 und Kapitel 10 zitiert er Jeremia 31 und wendet es auf die Gemeinde an und sagt, das ist unsere Gerechtigkeit. Er sagt, das sind wir. Wenn der Hebräerbriefschreiber das tun darf, Gott sei Dank darf ich das auch tun. Was ist die Folge davon? Wiederum, was wird das auslösen, diesen neuen Bund? Was wird die Vergebung und dieses neue Herz und der Kommen des Geistes? Vers 38, wir sind noch lange nicht am Ende. Vers 38, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da diese Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird. Schaut mal, was löst das sofort aus? Die Stadt wird gebaut werden. Die Jungfrau wird gebaut werden und diese Jungfrau ist die Stadt. Darf ich euch fragen? Nein, ihr wisst es. Ich sage es einfach. Das ist das neue Jerusalem. Die Braut des Lammes. Herabkommen vom Berg Zion, dem himmlischen, das himmlische Jerusalem. Wisst ihr, warum ich glaube, dass es diese Stadt hier ist und nicht die buchstäbliche Stadt auf einem buchstäblichen Felsen? Am Ende von Vers 40 heißt es, die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Diese Stadt kann man nicht vernichten. Erlaubt mir nur einmal dieses Argument, nur einmal bitte. Selbst wenn das die buchstäbliche Stadt Jerusalem ist, dann wird sie vernichtet werden, wenn Jesus wiederkommt und die ganze Erde vernichten wird. Dann wird auch diese Stadt nicht bestehen, oder? Also ist nicht die Rede von dieser buchstäblichen Stadt, weil diese Stadt, die hier gebaut wird, die Braut Jerusalem, sie bleibt in Ewigkeit. Warum? Weil sie ist die wird im Himmel gebaut. Jetzt greife ich schon auf Petrus ein bisschen vor. Das ist eine unvergängliche, unzerstörbare, unbefleckte, eine Stadt im Himmel, ein Erbteil im Himmel. Man kann es nicht kaputt machen, weil es bei Gott sicher ist, bewahrt wird. Auf der Erde geht's, aber im Himmel kann man es nicht zerstören. Das ist das Gute, darum wird es da oben gebaut. Wie gut, oder? Und dann kommt der ganze Abschnitt von Kapitel 32, die Illustration, Gott kann es machen. Jeremia sagt, Gott, das ist unmöglich, das ist echt ein starriges Volk. Und Gott gibt ihm ein Beispiel mit dem Kauf des Ackers. Sagt, hey, kauf. Jeremia sagt, das macht keinen Sinn, dass ich einen Acker kaufe. Du gibst doch alles preis. Gott sagt, nein, sollte mir ein Ding unmöglich sein, bin ich denn der Herr alles Fleisches? Ich krieg's hin, Jeremia. Wie kriegt das hin? Schaut mal ab Vers 37, Kapitel 32, Vers 37. Siehe, ich werde sie aus den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe, in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Ich hatte noch vor, mit euch in Hesekiel durchzugehen. Kapitel 10 anfangend und bei Kapitel 40 endend. Und wenn ich mit euch da durchgehen würde, da würden diese Bilder permanent auftauchen. Hirte, Spross Davids, Sammlung, Israel, Stadt und die Formulierung immer mit ihnen zusammen mit dem Sammeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Permanent, manchmal unmittelbar, sobald es heißt, ich werde sie sammeln, kommt sofort der Hinweis, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und jetzt geht man nochmal hier zurück, Vers 38 also. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben. Damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Freunde, wisst ihr, was die Garantie ist, warum das ganze Projekt klappt? Weil es nicht auf sie ankommt, sondern auf ihn. Weil er sagt, ich werde es machen. Wie? Ich werde meinen Geist ihren Innerstes geben. Ich werde einen Bund schaffen, wo es auf besseren Verheißungen ist. Dieser Bund wird nicht heißen, und wenn sie mir folgen, dann werde ich sie bringen. Dieser Bund heißt, ich werde es selbst machen. Auch wenn sie versagen, ich krieg's hin. Warum? Gnade, Erlösung, Bund, all das Neue. Ich werde es machen. Ich verspreche euch, ich krieg euch in mein Land. Die Stadt wird fertig. Die Braut wird heilig, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel sein. Ich krieg's hin. Warum? Ich werde etwas Neues auf der Erde schaffen. Ich werde etwas Neues schaffen, einen neuen Bund. Einen neuen Bund. Und dann Vers 41. Und ich werde meine Freude an ihnen haben und ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue. Merkt ihr? All diese Themen, die reden immer von in das Land hinein. Sammeln ins Land, sammeln ins Land. Merkt ihr, wie diese ganzen Themen miteinander verknüpft sind? Der neue Bund mit dem Sammeln im Land verknüpft. Wenn der neue Bund dir und mir gilt, was gilt dann dir und mir auch? Die Sammlung im Land. Ich sage euch nochmal, das gleiche Land, worauf Abraham, Isaac und Jakob gehofft, gewartet und empfangen werden. Wann geht das Ganze los? Wann beginnen nochmal diese Tage? Wir haben schon gelesen, Jeremia, wenn Rahel weinen wird. Das heißt, da geht es um die Geburt Jesu. Da haben wir so einen Meilenstein, so einen Marker, wann es losgeht. Ich gebe euch einen zweiten Marker. Kapitel 33, Vers 14. Siehe, Tage kommen. Ich habe mir diese Formulierung mit einer Farbe markiert, damit ich sie überall sehe, weil das ist ein wichtiges. Siehe, Tage kommen. Also diese Tage, von denen Petrus gesagt hat, von diesen Tagen haben die Propheten geredet. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da erfülle ich das Wort, das ich über das Haus Israel, über das Haus Juda geredet habe. In diesen Tagen, zu dieser Zeit, werde ich dem David einen Spross in Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Der wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Jetzt geht man mit mir noch mal ganz kurz. Kapitel 30, Vers 2. Was ich am Anfang gesagt habe, merkt, das ist wichtig. Schau mal, ich mache so. Jeremia beginnt diese Prophezeiung von denjenigen Tagen und dann sagt er, Vers 2, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir all die Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch, denn siehe, Tage kommen, okay? Jeremia schreibt die Worte. Jeremia schreibt das und redet von diesen Tagen und entfaltet den neuen Bund. Und jetzt schaut mal in Vers 14 wieder zurück, dann heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus Israel geredet habe. Jetzt, welches gute Wort? Was Jeremia aufgeschrieben hat, okay? Das heißt, das ist mindestens, das ist nur nicht ein, mindestens aber Kapitel 30, 31, 32, 33. Die Rede, und jetzt wann wird Gott dieses Wort erfüllen am Haus Israel? Wann? In diesen Tagen, zu dieser Zeit und jetzt, was sind diese Tage und was kennzeichnet diese Zeit? Da werde ich dem David ein Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Wer ist dieser Spross? Wann beginnt das sich zu erfüllen? Wann wird das Wort Jeremias erfüllt werden? Wenn Rahel weint, und ein Spross geboren wird dem Haus Davids. In diesen Tagen wird sich das erfüllen. Dann beginnt Gott sein Volk zu sammeln. Und dann kommt der Nachkomme Davids und sagt, ich bin der gute Hirte. und kommt her zu mir. Und er sammelt sie. Und dann sagt er, Freunde, ich muss noch ganz viele sammeln. Bitte. Und dann sendet er Hirten aus in die Welt und sagt, sammelt mein Volk. Sammelt mein Volk. Baut meine Braut. Heiligt mir eine Jungfrau. Schmückt sie. Reinigt sie durch das Wasserbad im Wort, damit sie dasteht ohne Runzeln, ohne Fehler, ohne Tadel. Zweiter Korinther 6. Das Gleiche, liebe Freunde, das vielleicht schenkt Gott irgendwann mal Gnade. Das Gleiche könnte ich jetzt mit euch im Hesekielbrief machen. Und von Kapitel 10 bis Kapitel 40 durchgehen und nach meinem Verständnis euch diesen Gedankengang, diese Art und Weise der Sammlung des Volkes, verbunden mit dieser ganzen Thematik, am Hesekielbrief aufzeigen. Also nicht nur übrigens bis Kapitel 40, sondern bis Ende von Hesekiel. Aber da ist nämlich von der Stadt die Rede, die 12 Tore hat und auf denen stehen die 12 Apostel. Aber mal dahin. Aber jetzt 2. Korinther 6. Ich möchte euch etwas Herrliches zeigen. Die Zeit ist reif. Liebt ihr Paulus? Ich hoffe, ihr liebt ihn. Nicht, dass wir jemand mehr lieben als unseren Herrn, aber das war ein begnadigtes Werkzeug Gottes, das Gott gebraucht hatte. Es gab kaum jemanden, nach meinem Verständnis, Apollos kommt ungefähr ihm gleich, aber nicht in diesem Maße, kaum jemanden, der in den Schriften, der in den Traditionen, der im Alten Testament so zu Hause war wie er, der in einer Weise untadelig war in diesen Dingen, sie verstanden, gelebt, gelernt und ein Eifer darin hatte, dann zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist. Die Herrlichkeit Christi ist ihm erschienen. Und dann ging ein Kronleuchter auf und er fing an, das Alte Testament neu zu lesen. Und ich kann mir vorstellen, dann dachte er, oh Mann, ich habe nichts verstanden vorher. Und ja, und in diesem, im Licht von Jesus, im Licht des Evangeliums, in diesem Licht, zitiert er jetzt in all seinen Briefen das Alte Testament und sagt, so müssen wir es verstehen, so müssen wir es verstehen, so müssen wir es verstehen. Und er sagte, ich halte alles, was ich vorher hatte, für SCH, Kot, Dreck. Alles, was ich vorher hatte, im Licht Christi, verwerfe ich. Alles Dreck. Und dann sagt er Folgendes, dann spricht er über die Gemeinde. Und er sagt, ich lese ab Vers 11, okay? Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Also Paulus hat sich den geöffnet, hat sie geliebt, hat sich ihnen hingegeben, mit ganzem Herzen an ihnen diesen Dienst zu tun. Und dann sagt er, ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in eurem eigenen Herzen, weil sie sich gegen ihn gestellt haben. Als Gegenleistung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit, das heißt, nehmt uns an, seht doch unsere Liebe zu euch, seht, wie wir unser Herz für euch geöffnet haben. Bitte, nehmt doch an, was wir euch sagen. Es dient zum Guten, zum Guten. Und dann spricht er darüber, dass ihr Lebenswandel nicht ihrer Stellung entspricht. Er spricht darüber, wer sie sind, und dann sagt man, wie ihr lebt, das ist ein Widerspruch zu sich. Und jetzt schaut man, was er sagt. Jetzt kommt das Herrliche. Geht nicht unter fremdem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Pflicht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, also dem Teufel? Oder welcher Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Was ist die Antwort? Gibt es eine Gemeinsamkeit? Gibt es einen Verbindungspunkt? Gibt es irgendwas, wo man sagt, man kann gemeinsame Sache machen? Man kann gemeinsam einen Weg gehen? Man kann voneinander profitieren? Paulus sagt, unmöglich. Und das sind alles Bilder, die übrigens im Alten Testament, als Altes Testament verankert sind. Und er sagt, es geht nicht. Und jetzt schaut mal, er sagt, Tempel, der Tempel Gottes mit Götzenbildern, unmöglich. Man kann es nicht verbinden, man kann es nicht vermischen. Und jetzt kommt das, schaut mal, was er sagt, Vers 16. Denn wir sind der Tempel des Lebendigen Gottes. Jetzt kommt er, Auch das ist jetzt mittlerweile nichts Neues. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt es, worauf ich hinaus möchte. Ich hätte gern noch den Hesekiel mit euch vorher gemacht, dann würde das noch viel deutlicher rauskommen. Schaut mal, was er sagt. Wie Gott gesagt hat, bevor ihr weiterlest, noch nicht weiterlesen, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Okay? Und dann sagt er, wie Gott es vorher gesagt hat. Also, was hat, dann hat ja Gott vorher schon was von dem Tempel Gottes gesagt und gesagt, dass das ihr seid, richtig? Könnt ihr mir logisch mit mir gehen? Das heißt, Paulus sagt, Gott hat es schon vorher verkündigt, dass ihr der Tempel des lebendigen Gottes seid, dass Gott nicht in Gebäuden mit Steinen wohnt, dass er in Menschen Wohnung nehmen wird. Was glaubt ihr? Oder wir wissen, wie wird Gott Wohnung in uns nehmen? Durch den Heiligen Geist. Und jetzt schaut mal, was Paulus sagt, wie Gott es gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Kommt euch bekannt die Formulierung? Jetzt schaut mal, was Paulus sagt. Er sagt, im Alten Testament hat Gott schon permanent verkündigt, dass ihr sein Tempel sein werdet. Hä, wann hat er das gesagt? Da steht nichts. Doch. Wenn ihr jedes Mal die Formulierung verstanden hättet, wenn er geschrieben hat, und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein und unter euch wohnen, dann hättet ihr verstanden. Oder wenn ihr aus dieser Perspektive, dass Gott damit Folgendes gesagt hat, wie wird er unter euch wohnen? Durch seinen Geist. Denn ihr seid der Tempel Gottes und der Heilige Geist wohnt in euch. Wie wandelt Gott unter uns? Durch seinen Geist. Wo wohnt er? In uns. Und was ist uns? Die Gemeinde. Jedes Mal, wenn im Alten Testament, ob Jeremia oder Hesekiel, die Formulierung kommt, und ich werde ihr Gott sein, und sie wird mein Volk sein, wisst ihr, von was da die Rede ist? Über die Art und Weise, wie Gott in der Braut Israel, der Jungfrau, wohnen wird. Wie ist das möglich? Er wird mit ihr einen neuen Bund schließen. Er wird ihr seinen Geist in sie hineingeben. Seht ihr das, was ich sehe? Ich finde, es ist gigantisch. Ich finde, es ist gigantisch. Paulus sagt, dass das, was Jeremia geredet hat, das seid ihr, Korinther. Und wenn das so ist, schaut zu, wie ihr lebt. Schaut mal, ich lese bewusst jetzt Vers 17. Wenn ich darüber rede, liebe Freunde, es mag erscheinen, als ob ich ein Faible für Endzeittheorien habe. Das ist nicht mein Anliegen. Wenn wir uns nun dafür begeistern, über Abläufe, Zeitpunkte, buchstäblich, nicht buchstäblich, keine Ahnung, wenn das dein Interesse ist, dann tut es mir leid, dass ich dazu beigetragen habe, dass deine Neugier da befriedigt wird. Wenn das dazu dich beiträgt, aber dass du heilig wirkst, dass dein Lebenswandel sich ändert und ich flehe darum, dann hat das den Sinn, den ich eigentlich auf dem Herzen habe. Denn schaut mal, was Paulus schreibt. Wenn ihr der Tempel Gottes seid, und das seid ihr, und Gott unter euch wohnt, wie könnt ihr dann gläubig und mit ungläubig, wie geht das Licht und Finsternis, wie geht das Götzendienst, wie geht das? Ich lese noch Vers 17. Schaut mal, was ist die Konsequenz? Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Wisst ihr, woher das kommt? Aus Hesekiel. Wo sollten sie rausgehen? Aus Babel. Das bringt er in Zusammenhang. Hier geht hinaus, habt keinen Anteil an ihren bösen Werken. Warum? Gott wird Babel vernichten. Gott wird diese Welt vernichten. Und wenn Gott diese Welt vernichten wird, wieso leben wir in dieser Welt und haben Anteil an dieser Welt und leben nach Prinzip dieser Welt, die aber vernichtet werden? Wie geht das? Wieso können wir das gutheißen, wenn Gott dafür die Welt richten wird? Wieso lieben wir das, was Gott hasst? Unmöglich. Er sagt, geht heraus. Und dann heißt es, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mit mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Was kennzeichnet seine Frau, seine Jungfrau? Sie ist rein. Was ist das? Das ist ein Tempel. Was ist das? Sie ist heilig. Sie enthält sich dieser Dinge, sie heiligt sich und reinigt. Weil das ist der Grund, warum Gott den irdischen Tempel verlassen hat. Sie waren voller Götzendienst, voller Habsucht, voller Unreinheit, voller Ehebruch. Darum hat Gott es verlassen. Er hat ein Wohnen genommen in uns. Da können wir doch nicht in diesen Dingen weiterleben und sie frönen. Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißung haben, darf ich das noch, den Gedanken noch zu Ende machen? Da wir nun diese Verheißung haben, welche Verheißung? Ich will euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Wer hat diese Verheißung? Da die anderen oder Israel oder da wir diese Verheißung haben. Wo steht diese Verheißung? In Jeremia 31, in Hesekiel 36. Paulus sagt, da wir diese Verheißung haben, zu wem spricht er? Zu den Korinthern. Da wir diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Beflegung des Fleisches, das heißt von allen Sünden, die wir durch unseren Körper tun. Und von der Befleckung des Geistes, von all den Sünden, die wir im Geiste tun. Und uns heiligen, und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wenn wir begriffen haben, dass wir diese Jungfrau sind, wenn wir begriffen haben, dass Gott in uns Wohnung genommen hat und unter uns wandelt, wenn wir das glauben, wenn wir erkannt haben, dass es uns betrifft, dann hat es einen logischen Konsequenz, ein gottgefälliger Gottesdienst. Denn er ist ein eifersüchtiger Gott und ist eifersüchtig auf den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Jakobusbrief. Jetzt lese ich zum Schluss das letzte Mal, nicht insgesamt für mein Leben, aber in diesem Zusammenhang. Ich lese es euch vor, Offenbarung 21. Und ich komme zum Schluss. Wie gesagt, sehr gerne hätte ich euch den Hesekiel euch da hineingenommen, weil jetzt schaut mal, wie all diese Bilder jetzt hier in diesem Kapitel wieder aufgenommen werden und eigentlich uns jetzt bekannt sein müssten. Und siehe, Kapitel 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erden waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme von Thron her sagen, sieh, das Zelt Gottes, wo? Bei den Menschen, das heißt, da lebt Gott. Und wo? Wie? Durch die Braut. Da hat er Wohnung genommen. Und jetzt schaut mal, was kommt sofort? Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Seht ihr das? Wo beginnt es und wo endet es? Das ist der Ort. Das ist die Sammlung. Das ist das Ziel. Ich lese kurz noch zu Ende. Und er wird jede Träne, das habe ich bei Jeremia gar nicht gelesen, taucht auch auf, von den Augen abwischen und den Tod nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers das Leben geben, umsonst, auch das taucht ja auf, Wasser. Dann, wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet, wer an dem festhält, wer an diesem Wort der Verheißung festhält, an Christus festhält. Und dann schaut man Vers 8. Aber den Feigen und den Ungläubigen und den Gräuelbefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer, mit Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Versteht ihr, warum wir uns heiligen sollten? Wer hat Anteil an diesem neuen Jerusalem? Nur der, der in Jesus Christus rein ist. Aber wenn wir in Christus geheiligt worden sind, So wandelt der Berufung würdig. Wandelt der Berufung würdig. Legt alles ab. Legt alles ab. Unerschöpflich. Unerschöpflich. Und zugleich für mich herrlich. Ich liebe es, von den Aposteln zu lernen, das Alte Testament zu lesen. Sie geben mir die Schlüssel dafür vor. Ob es Matthäus oder Paulus. Wie Petrus das jetzt das tut in Bezug aufs Erbe. 2 Wochen gedulden. Es tut mir leid, ihr müsst nicht 2 Wochen, ihr wartet schon ein halbes Jahr, glaube ich, drauf. Gell? Dann schauen wir uns dieses Erbe aus der Sicht, wie Petrus das Ganze erklärt. Und ich hoffe so sehr, dass all das, ich hoffe, wenn man dem zugeneigt ist und das auch teilt, dass bei Petrus in diesen einen Begrifflichkeiten dann wieder kommen werden und wir diese Dinge zusammenbringen würden. Ich möchte beten. Ich preise dich und ich danke dir vom Herzen für diesen neuen Bund, den du geschlossen hast. In dem Spross Davids, in dem Hirten, in deinem Sohn Jesus Christus, Herr. Dass wir dadurch Anteil haben an dieser neuen Stadt, Anteil haben an dieser Braut, an der Jungfrau Israel, an dem neuen Jerusalem, an dem neuen Land, neuem Himmel, neue Erde. Was für ein Vorrecht wir, Jesus, in dir haben, was du möglich gemacht hast. Denn aus uns absolut unmöglich. Und so bitte ich dich nach deiner Verheißung, deines Wortes, lehre uns durch deinen Geist, den du uns gegeben hast. Leite uns, dass wir in deinen Geboten wandeln, Herr. Heilige und reinige uns, dass wir ohne Fehler und ohne Tadel, ohne Runzel vor dir dastehen können an dem Tag deiner Wiederkunft. Wenn du kommst, um deine Braut zu holen, wenn du kommst, so bitte ich dich, Herr, vollbringe das in uns, das Werk, und komme bald. Amen. Ich danke euch für die Zeit. Gott segne euch.